gucken, ob die Technik jetzt funktioniert. Ach, da haben wir das noch. Herzlich willkommen. Die, die jetzt schon die letzten Wochen mit uns unterwegs waren, die wissen, ich hatte einen Bibelvers so mehr oder weniger zum Auswendiglernen mitgegeben, damit wir eine Herzenserweiterung bekommen zu den ganzen Umbrüchen, die in unserem Volk momentan stattfinden. Wie will ich wirklich eine Begegnung mit den vielen Nationen haben, die in dieser Stadt momentan ein Zuhause suchen, wenn ich nicht eine Herzenserweiterung bekomme? Und von daher war mir dieser Vers extrem wichtig geworden, weil ich festgestellt habe, irgendwie schaffe ich das alleine nicht. Ich kann mir ganz viel Mühe geben, aber ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Deswegen war das so, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Jetzt muss ich hier aber doch noch was stellen, sonst macht er mir hier das nicht mit. Weil irgendwie hat sich heute alles ein Stück verabschiedet, ist egal, Hauptsache ihr habt es auch. Das geht ja gar nicht, das hier, ihr sollt nicht schon vorher schmulen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Das ist so wie, wenn ich am Verhungern bin und werde ins Krankenhaus eingeliefert und brauche eine intravenöse Auferbauung. Dann kriege ich hier so ein Ding in den Arm gerammt und einen Tropf und dann hänge ich dran so. Da muss ich nur liegen und sagen, ich genieße das, was jetzt an Wiederbelebung in mich reintröpfelt. Schaffe in mir, Gott. Und viele Christen, die kommen so in Gottesdienste und sagen, hier liege ich her, intravenös, bitte mehr Heiligen Geist. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Aber der Vers hat ja noch einen anderen Teil, so der 14. Punkt hier, Vers 14. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Und jetzt wird schon wieder ein bisschen kritisch. Und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Also nicht nur da rein, da raus, sondern mit, ja. Und ich habe gedacht, okay, das wäre der erste Teil, den ich uns nochmal in Erinnerung rufen möchte. Aber es gibt da noch einen zweiten und den möchte ich so anmoderieren wie, so ab und an werde ich gefragt, ein Kalenderblatt zu schreiben. Und jetzt habe ich das Thema bis Ende diesen Monats, glaube ich, muss ich das abgegeben haben, zwischen 1800 und 2000 Zeichen mit Leerzeichen ein Kalenderblatt für 2017 zu schreiben. Naja, denke ich, da warum müssen wir so früh damit anfangen, wa? Ich schiebe ja immer so ein bisschen was. So, und dann geben die mir so einen Text vor, der mich wirklich geärgert hat, nämlich die Steinigung von Stephanus. Ich sage, da drüber ein Kalenderblatt schreiben, das ist ja wirklich der Hammer. Aber ich habe am Donnerstag schon bei unseren Donnerstagleuten darüber gesprochen. Dann fängt man natürlich an, darüber nachzudenken, was will dieser Text uns sagen. Und dann war ich auf einmal wieder bei Psalm 51. Und ich merke, ihr guckt jetzt und denkt, wie kriegt er jetzt den Bogen dahin? Aber warten wir mal ab. Also als guter Pastor suche ich mir immer die Stellen raus, die ich am besten erklären kann. Ich lese uns so ein kleines Stückchen vor aus der dramatischen Geschichte, aus Apostelgeschichte 7, Vers 51 und 60. Das ist der zweite Teil, den ihr euch merken müsst, damit ihr mir nachher bei der Predigt folgen könnt. Da ist mitten eine Einblendung in die Predigt oder in die Rede von Stephanus vor den ganzen heiligen Leuten der damaligen Zeit. Und er sagt ihnen Folgendes. Überlegt euch mal, wenn ich euch das jetzt sagen würde. Vielleicht würde der eine oder andere auch gucken, ob er einen Steinlocker findet hier, den er werfen könnte. Ihr Halsstarrigen, ihr mit den verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Das ist eine Rede, wa? Zuckt schon einer? Soll ich es nochmal lesen, damit du, ja? Aber ihr könnt ja mitlesen, ist ja oben da, wunderbar. So wie auch eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht, welche Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Als sie nun das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll des Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sende den Himmel, sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein und stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Ihr seht schon Vers 54, den habe ich mir dann fürs Kalenderblatt rausgepickt, weil ich dachte, Steinigung, ob ich da standhalten könnte, wenn so eine Situation käme, das gebe ich auf, das mag ich nicht beschreiben. Aber hier steht, als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Hier haben wir wieder das Herz als ein Entscheidungskriterium für Gutes und Schlechtes, für gute Wege und schlechte Wege. Diesen gleichen Satz, den finden wir auch nochmal in Apostelgeschichte 2, nachdem Petrus gepredigt hatte. Da ging es den Leuten auch durchs Herz und sie fragten nicht, wo liegen die Steine, sondern sie fragten dann, liebe Männer, was sollen wir denn jetzt tun? Zweimal in der Apostelgeschichte löst das Herz Mord und Totschlag aus und einmal bringt es Leben hervor. Und da dachte ich, muss ich mit euch drüber nachdenken, was das im Einzelnen bedeutet. Nämlich die Frage ist, wenn es wirklich zwischen Leben und Tod entscheidet, was mein Herz macht, dann ist es ganz wichtig, dass ich weiß, wie ich zum Leben komme und wie ich das überwinden kann, damit ich keine Steine aufhebe. Nun haben wir ja nicht die Situation, dass wir einander jetzt mit Steinen begegnen. Aber wenn ich höre, dass schon jemand, der als Bürgermeister von Köln zur Wahl steht, schon mit dem Messer niedergestochen wird, dann sind wir mitten in einer Zeit drin, wo das Herz der Menschen eine ganz große Rolle spielt. Ich muss nicht so weit gehen. Wenn ich mich mit meiner Frau mal streite, dann sind das zu 99,9% irgendwelche Nickeligkeiten. Wenn ich das einen Tag später nachdenke, sage ich mal, ey, ehrlich, das war noch nicht mal die Sache wert, dass mein Blutdruck hochgegangen ist. Aber mein Herz sagt, machst du zur Schnecke, damit du recht behältst. Ja? Ich meine, ich formuliere das dann moderater, ja, damit das nicht ganz in den Ehekrieg raus. Ja. Du fährst mit dem Auto, mein Lieblingsthema. Ja, jemand schneidet dich oder hat die rote Ampel aus Versehen, was mir ja auch schon mir passiert sowas nicht, ja, übersehen. Ja, und dann, ey Mann, und dann noch eine Frau am Steuer. Ja, und schon merkst du, wie dein Herz hier hochkocht. Ich sehe gestern das Fußballspiel Schalke. Und dann wird da so einer niedergemäht von so einem Herr Tarner, ja. Ehrlich, seit dieser Zeit mag ich Hertha BSC noch viel weniger. Versteht ihr? Da stelle ich dann fest, was ist in meinem Herzen wirklich noch drin? Und Herr Tarner hätte gesagt, ey Mann, richtig, ich hau nochmal, eine Blutgrätsche muss man ganz früh lernen. Ja? Versteht ihr? Was ist unser Herz wirklich? Wir müssen gar nicht so weit gehen, die ganze Kindererziehung. Und am Donnerstag habe ich darüber gepredigt, wie viele von den Donnerstagleuten, die unten sitzen, wo die Eltern nicht wussten, wie man lebt, wo das Herz eine ganz schlimme Rolle gespielt hat, wo Misshandlungen dann da waren. Niemand ist so, wie er ist, aus sich heraus, sondern es sind oft Lebensumstände, die ganz bestimmt prägen. Und das Herz spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und die Frage ist dann oft, ne, hebst du Steine auf oder kommt es zum Leben? Was macht dein Herz? Und ich denke, so ein paar Geheimnisse sind hier beschrieben. Ein paar gebe ich zum Nachdenken. Ich will mich ja nicht wiederholen für die Leute, die am Donnerstag schon dabei gesessen haben, aber mich hat es wirklich bewegt. In diesem Text aus der Apostelgeschichte gibt es ein paar Gründe, wie sich sowas entwickelt hat, dass ich Steine aufhebe. Kannst du jetzt für deine Familiensituation noch nehmen. Gib acht. Das Erste, Stephanus sagt, ihr Halsstarrigen. Halsstarriges Verhalten ist, ich weiß nicht, wenn du mal Zug bekommen hast hier hinten und dein Nacken ist steif. Und dann sagt jemand hier an dieser Seite was, dann sagt, geht nicht. Ja? Du musst dich rumdrehen. Und halsstarriges Verhalten, geistlich ausgelegt, heißt eigentlich, wenn du halsstarrig bist, bist du nicht in der Lage dazu, Buße zu tun. Buße tun heißt nämlich, sich umdrehen, in eine andere Richtung gehen. Also Halsstarrigkeit, ehrlich, heiße Angelegenheit. Das Zweite, ein verstocktes Herz. Ich habe Recht. Ich das Gesetz. Man hat mir in mein Arbeitszimmer in die Wohnung ein Schild gebracht, Regierungsbezirk Paul. Hängt bei mir an der Pinnwand. So für alle Fälle, ja. Versteht ihr? Das hat was mit einem harten, verstockten Herzen zu tun. Ich will mit meiner Meinung zu Ende kommen. Ich bin nicht mehr bereit zuzuhören. Aber nee, das wäre schon der nächste Punkt. Taube Ohren. Sie wollen nicht hören. Da rein, da raus. Für jede Argumentation nicht mehr zu erreichen. Merkst du, wenn du im Streit bist, dann kann der andere Argumente bringen, die mögen noch so gut sein, die taugen gar nichts. Taube Ohren. Und dann widerstrebt alle, streben alle Zeit gegenüber dem Heiligen Geist. Auch das moderiere ich nur ganz kurz an, weil ich will noch auf einen anderen Punkt hinkommen. Ich erlebe das immer wieder, wenn bestimmte Stresssituationen kommen, wo mein Herz aufbegehren will, dass ich aus irgendeinem komischen Grund immer ein Lobpreislied in meinem Kopf habe. Es ist manchmal wirklich zum Mäusemelken. Du willst dich gerade richtig aufregen und im Kopf hast du, die Güte des Herrn hat kein Ende, aber meine. Versteht ihr? Das sind so die ganz einfach, ist ganz komisch. Deswegen ist es gefährlich, viele Lobpreislieder auswendig zu lernen. Die könnten dann vom Heiligen Geist gebraucht werden, zum falschen Moment für dich. Und dann hast du einen Moment, eine Entscheidung, wo du sagen kannst, okay, ich entscheide mich für den Lobpreis oder ich entscheide mich, dem anderen einen Stein ins Gesicht zu werfen. Naja, ich meine erstmal auf die Füße. Wir fangen moderat an. Verstehe? Das ist dem Heiligen Geist widerstreben. Das ist noch keine Sünde wider den Heiligen Geist, damit wir hier theologisch jetzt nicht irgendwie aus dem Ruder laufen. Und hier steht in dieser Schriftstelle alle Zeit. Also jeder, der hier sitzt, ich weiß nicht, wie oft du dem Heiligen Geist widerstanden hast. Der hat dir was gesagt und du sagst, ja. Dir ist es dann auf einmal, Moment, egal, du willst Recht behalten. Und wir verpeilen diese richtige Kehrtwendung, die noch gerade möglich wäre. Wir verpeilen sie und laufen vor die Wand. Und dann kommt's, dann geht sie durchs Herz. Das heißt, unterm Strich, jetzt musst du Hand anlegen. Alles andere kannst du knicken. Das geht aus der Stelle in der Apostelgeschichte hervor. Kannst du nochmal nachlesen. Apostelgeschichte 7 ist nicht nur spannend. Ich meine, vorm Bett gehen, das zu lesen, vielleicht schläfst du unruhig, aber vielleicht zum Frühstück. Liest du die Geschichte nochmal und lässt dir diese 5 Punkte, 1, 2, 3, 4, 5, nochmal durch den Kopf gehen. Aber ich habe gedacht, es fängt ja eigentlich noch früher an. Im halsstarrigen Verhalten, da muss ja vorher Zug gegeben haben, da muss ja vorher schon was gewesen sein, damit der Nacken steif geworden ist. Und darüber will ich mit euch noch ein klein wenig nachdenken, bevor das Herz so hart wird und bevor der Hals starrig wird. Ich glaube nämlich, in erster Linie ist das ein Ernährungsproblem. In unserer Zeit haben wir das ja sehr häufig, dass wir sehr darauf achten, welche Körner wir picken. Ja? Also je mehr du an Volumen zunimmst, umso mehr denkst du über bestimmte Diätpläne nach. Die einen essen dann nur noch Ananas, ja, dann hat man einen guten Durchgang. Ja. Die anderen versuchen irgendwie morgens das Müsli in die Reihe zu kriegen. Und wenn das nicht hilft, dann dreht die irgendeiner noch ein paar Nahrungsergänzungsdinger so unter, ja, und sagen, damit geht's. Kleine Klammer auf, man findet jetzt raus, dass die eigentlich ungesund sind. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Vitamine, dass Margarine Fett enthält, ja. Aber wir alle sind sehr ernährungsbewusst. Keiner von euch sieht so wie ein 4-Tonnen-Mensch aus. Und keiner ist auch eine absolute Hungerhake. Also ich sehe hier keinen, der so wirklich, ja, wir achten sehr genau drauf, was wir wirklich essen. Geht euch dazu? Du bestellst dir ein Steak und da ist so ein schöner Fettrand. Ich sage, wow, endlich ein Steak mit Fettrand. Meine Frau sagt, Ich sage, schneid's ab, gib's mir. Ja, versteht ihr? Ja, dir geht das auch so. Ein Steak ohne Fett, war, das ist wie eine Braut ohne Schleier. War. Ehrlich, das kannst du total knicken als solches. Ja? Versteht ihr? Wir sind sehr ernährungsbewusst. Wir achten sehr genau, was wir essen. Ist hier einer, dem das alles vollkommen egal ist? Dann gebe ich noch eins drauf. Ich neige dazu, dank meines Alters und meiner nicht so ganz koordinierten Ernährung, nachts 2-3 Mal im Bett aufzuspringen, weil irgendwelche Wadenkrämpfe mich plagen. Dann halte ich mich an unserem Kleiderschrank fest und versuche einigermaßen meine Füße wieder gerade zu kriegen. Und meine Frau sagt, das ist Magnesiumsmangel. Ich sage, das weiß ich, aber mein Körper muss sich selbst regenerieren. Dann geht sie in die Apotheke und kauft mir was und das schmeckt scheußlich, ehrlich, das kannst du komplett knicken. Ich sage, dann lieber ein Krampf. Ja. Das ist nach 2 Minuten zu Ende, den Geschmack habe ich eine halbe Stunde. Ja. Versteht ihr? Das ist so. Und dann geht sie aber weiter, weil sie mich liebt und holt mir noch was und sagt, das kannst du ohne Einrühren, kannst du so schlucken. Was sage ich, halsstarrig wie ich bin? Ich bin ein echter Mann, ich halte den Kleiderschrank fest. Ist mir diese Nacht wieder so passiert, heute Morgen in aller Frühe. Ich dachte, bevor das Frühgebet kommt, habe ich den Kleiderschrank gemacht. Versteht ihr? Ich bin halsstarrig, weil ich eine ganz bestimmte Ernährungsmodalität habe. Und ich dachte, willkommen im Club der Frommen. Wie ernähren wir uns? Was ist deine Nahrung? Und das meine ich hier ganz gezielt auch nochmal in Richtung unserer politischen Beurteilung der ganzen Flüchtlingssituation. Wenn du dich permanent ernährst, es gibt Messerstecher, es gibt IS-Leute, ich sag's nochmal, die IS ist schon lange in dieser Stadt, die wären doof, wenn sie die nicht mitschicken würden. Also jeder, der mal Stratego gespielt hat oder Mensch, ärgere dich nicht, der weiß, bestimmte Situationen musst du ausnutzen. Und wenn du das schon weißt, bei Mensch, ärgere dich nicht spielen, sag ich mal, wie der, ja, verstehst du? Wenn du also ständig die Horrornachrichten liest über bärtige Leute, wenn du dann noch ein paar Bilder siehst in den Nachrichten aus Ägypten, wie die Salafisten sich für die Wahl in Ägypten vorbereiten und alle sehen bärtig, alle sehen grausig aus, da könntest du Räuber Hotzenklotz mitschreiben, ja? Kein Wunder, dass du Angst kriegst. Womit ernährst du dich? Wenn du ständig irgendwelche Kriegsspiele auf der Playstation, ja, ich meine, die wenigsten unter uns wissen, was ich jetzt sage, ja, wenn du die ständig spielst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du irgendwie im Traum was abballerst. Wenn du auf einmal Krämpfe kriegst, die am Kleiderschrank festhalten musst, weil du ganz bestimmte Dinge in deinem Hirn drin hast. Die Frage ist, wenn du immer dir eine Soap nach der anderen reinziehst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du als Doofe mutierst, als Doofer, ja? Will das geschlechtsneutral formulieren. Ja, manche Männer gucken sich das ja auch an. Verstehst du, was prägt uns, wie ernähren wir uns, ist eine ganz große Frage. Und ich glaube, insbesondere unter der Flüchtlingssituation, die wir hier haben, ist es ganz wichtig, wie ernähre ich mich richtig, damit ich einen richtigen Blick für die Sache bekomme. Die Frage ist, wie viel Sekundärliteratur liest du und welche? Wenn du jeden Abend ein Horrorkrimi liest, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du morgens Würgemale an deinem Hals hast, weil du sagst, ich muss mir mal ein bisschen Luft wegnehmen. Ja? Verstehst du? Womit ernähren wir uns? Oder mit wem unterhältst du dich? Jetzt höre ich dann auf mit dem. Ja? Wenn ich immer mit Leuten austausche, was für Horrornachrichten es gibt. Bei uns auf dem Land ist es üblich, wenn du die 60 überschritten hast und du bekommst morgens die Siegen der Zeitung gegeben, das Erste, was die Leute lesen, sind die Todesanzeigen. Und zwar nicht, dass sie wissen wollen, von wem erben sie was. Das ist purer Sadismus, ist das. Womit füttere ich mich auch? Und dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich vor dem Sterben Angst habe. Wenn es dann irgendwo im Kreuz mal juckt, dann sage ich, oh, jetzt ist es bei mir auch soweit. Ja, wie hat jemand gesagt, die Einschläge werden sowieso mit zunehmendem Alter dichter. Das ist eine ganz einfache Sache. Verstehst du? Mit wem unterhältst du dich über was? Manchmal frage ich mich bei uns Christen, wir informieren uns immer, was die Schlechtigkeiten der anderen sind. Vielleicht sollten wir mal einüben, wenn jemand sagt, soll ich dir mal sagen, was Bruder X und Schwester Y so alles gemacht haben? Dann sagen sie, ach, ist das heute ein schöner Tag. Ach, weißt du nicht? Ach, Mann, und ich will dir sagen, Gott ist gut. Ja, das meine ich nicht. Ich will dir was über die Schwester sagen. Ja, sag ich, will das aber gar nicht hören. Was wäre, wenn wir nur gute Sachen übereinander hören würden? Du würdest dem einen oder anderen wesentlich einfacher begegnen. Psalm 1 sagt, wohl denen, die nicht bei den Spöttern sitzen. Wem leihe ich mein Ohr? Womit ernähre ich mich? Und noch eins. Marianne hat das ja so ein bisschen angedeutet, so dieses spezielle Herbstwetter, was wir hatten. Du guckst raus und sagst, am liebsten im Bett drin bleiben, ja. Blöd, doof, scheiße. Ja. Da gebrauchen auch Fromme manchmal stramme Worte, ja. Versteht ihr? Und dann Schirm vergessen, außerdem ist es kalt, mich friert. Du kannst so hingucken oder kannst die Vögel sehen. Und ich glaube, viele der Herbstdepressionen, die wir haben, die sind mit falscher Ernährung zusammenzubringen. Nicht alles. Womit ernähre ich mich? Große Frage. Wie wäre es, wenn wir die Jeremia-Stelle mal wieder ernst nehmen würden? Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens, Sie haben es wieder, meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Zebaoth. Womit fütterst du dich? Wenn wir die gleiche Energie aufbringen würden für die innere Ernährung, wie wir es für den Äußeren hätten, was wären wir für dolle Christen? Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Lehre und dass man euch Milch gebe. Hebräer 5, Vers 12. Womit ernährst du dich? Meine erste Frage. Damit das Herz nicht auf die Halsstarrigkeit zurückgreifen kann. Frage Nummer zwei, Bewegungstherapie. Du kannst noch so gut auf deine Ernährung eingestellt sein, irgendwann stellst du fest, du näherst dich langsam der aerodynamisch günstigen Tropfenform. Es nimmt langsam zu, die Männer hier, die Frauen hier. Ja? Ist so. Aber dann ist ja die Frage, wie ist das mit deinem Trimm-Dich? Wenn ich morgens hier runterfahre, da sehe ich schon durch den Wald die Leute hecheln. Die trimmen sich ohne Ende. Die machen sogar Marathon mit. Verstehst du, die haben alle einen Knall in der Birne. Ja? Sag ich mir, die quälen sich. So würde ich normalerweise denken. Aber wie viele laufen los? Und manche kaufen sich auch einen Hund, damit der sie zum Bewegen motivieren kann. Jetzt schauen wir das mal ein bisschen auf die geistliche Ebene. Manche sitzen nur im Gottesdienst und sagen, naja, wann kommt er endlich zu Ende? Kirchencafé ist ja auch eine schöne Zeit. Die Anekdote hat er schon mal erzählt. Wie wäre das mit dem geistlichen Trimm-Dich? Du kannst noch so auf Diät machen. Du wirst total einrosten, wenn du denn nicht bewegst. Mir geht das immer noch nach, wie ihr jetzt bei uns wart und wie ihr dann abends gegangen seid. Merle macht Ballett. Nicht? Die kann sich mit dem Bein rückwärts am Ohr kraulen und so. Nicht? So, das ist für mich Ballett. So, ja, verstehe. Und dann standen wir am Ausgang und meinten, wie gelenkig sind wir doch. Und dann geht die mal eben so runter. Ja. Jetzt denkt ihr, ihr kommt an. Ich sage euch nicht, wie tief ich komme. Ja. Versteht ihr? Ich will kein Gerede über meine sportlichen Fitness haben. Ja. Versteht ihr? Spätestens da stelle ich fest, wie steif bin ich geworden. Wie steif bin ich geworden? Weil ich ein Sesselpuper bin. Ich sitze auf dem Sessel. Ich kann die Maus bewegen. Ich habe Sehnscheidentzündung. Ja. Versteht ihr? Mäuse jagen, das kann ich. Aber das ist jetzt geistlich ausgelegt. Wie viel bewegen wir uns? Du kannst noch so gut auf deine Ernährung sein. Wenn wir jetzt einen Bibelquiz machen würden, den würde ich nie machen, weil das fällt dann immer auf, wie wenig Bibelstellen der Paul wirklich auswendig kann. Im Bibelquiz, das ist für einen Pastor die peinlichste Sache, die es überhaupt gibt. Aber es gibt ja Leute, die sind da absolut fit. Die hauen die Bibelstellen raus, die wissen sogar, wie die Schwiegertochter von Mose war und wie die mit Namen hieß. Ja? Also spätestens dann schalte ich total ab. Die können dir auch die 17. Stelle vom Geschlechtsregister aufzählen. Aber ich schaffe das nicht, mir reicht Johannes 3,16. Römer 8,1 auch. Oder Psalm 51, Vers 12. Intravenöse. Schaffe du mal, Gott. Jetzt sag Gott, gib Acht, ich mache mit dir einen Trimm-Dich-Pfad. Und wenn du die Bibel daraufhin mal liest, heißt es nicht nur im Gottesdienst sitzen, sondern aufstehen und sich bewegen, sonst kannst du alles knicken. Da sagst du zum Beispiel, geht hin, geht hin. Wohin? Ja, frag ihn. Er sagt, geht hin in alle Welt. Das hat mich sehr bewegt. Max ist ja mehrfach abends bei Turmstraße 21 Lageso gewesen, hat auch Spätankömmlinge, die nicht mehr in die Notunterkünfte waren, irgendwo weggefahren, in Privatquartiere hin. Da hatten die mit dem gesprochen, jetzt ist es so kalt, nass, die sind manchmal die ganze Nacht da. Und wie Max ist, der denkt sofort, was kann man machen? Wie kann man sich bewegen? Teen Challenge angerufen, Teen Challenge, stell den Wohnwagen zur Verfügung. Der muss jetzt einmal in der Woche hin und wieder zurückgefahren werden. Habe ich gestern mit Max den Wohnwagen dahingestellt, die Ranger haben die Innenbeleuchtung gesponsert, dass die dort sein kann. Und heute Morgen kam schon Dankeschön-Mail an, dass jemand sagt, bis 3 Uhr waren wir dort vor Ort und mit 9 Leuten haben wir im Wohnwagen gesessen und haben den Abend nochmal Revue passieren lassen. Wir sind dankbar dafür. Dabei hat es ja gar nicht richtig geregnet. Ja? Versteht ihr? Das passiert, wenn man auf einmal losgeht, man bekommt Ideen, was man machen kann. Wenn man sitzt und sagt, Herr Jesus, intravenös, schaffe mal ein Herz, dann stelle ich bei mir fest, das funktioniert nur ganz bedingt. Er gibt mir die neue Geburt, mein neues Herz, aber dann Herzkranzgefäße verfettet, weil ich mich nicht bewege. Geht hin. Tut solches. Das sind alles so, nur so kleine Spotlights aus Bibelversen. Die müssten uns jetzt richtig anmachen. Hebt eure Augen auf. Viele haben Angst, was jetzt in der Endzeit alles passiert. Ja, das ist eine gute Nachricht, wir leben in der Endzeit, ist doch spannend, oder nicht? Die Bibel sagt, hebt eure Augen auf, denn eure Erlösung naht. So hammermäßig, nicht? Oh, wenn jetzt der Pluto noch kommt und so, nicht? Der Mond. Und dann diese Verfärbung vom Mond, da hoffentlich, ja, ey, Halleluja, unsere Erlösung naht. Hebt deine Augen auf, wenn du natürlich nach unten guckst, siehst du nur Hölle, ja, ist klar. Vielleicht findest du auch ein 5-Cent-Stück oder so. Schämt euch nicht. Versteht ihr? Lehrt sie halten alles. Hier ist eine Dynamik drin. Wenn du nur sitzt und nur auf die Erlösung wartest, du wirst an geistlicher Herz-Kranz-Gefäß-Verfettung sterben. Vielleicht kommst du gerade noch oben rein, aber hast kein Abenteuer mehr gehabt. Die Frage ist natürlich, wie sieht das praktisch aus? Frag meinen Herrn.
Frag deinen Herrn.
Ich glaube, die Krankengymnastik würde damit anfangen, dass ich wirklich sage, ich bete wieder mehr. Ich rede mit Jesus. Und das heißt nicht nur ihm was sagen, sondern auch lernen zu hören. Vielleicht kommst du dann in der ersten Woche nur bis hierhin. Vielleicht die nächste bis dahin. Dann, die Füße, die schaffe ich noch. Viel mehr nicht mehr. Will euch nicht schocken hier. Nachher werde ich zum Ballett eingeladen. Passt da nicht. Ich gebe eine schlimme Figur ab. Ihr könntet mich als Leiche raustragen. Da würde ich stille halten. Aber die Frage ist, was machen wir? Was nimmst du dir heute im Gottesdienst vor, vielleicht in ein geistliches Fitnessstudio zu gehen? Du kannst jeden Morgen ganz früh hier beten. Du kannst montags kommen. Da ist etwas mehr Rudelbildung hier im Gottesdienst, wie gebetet wird. Das ist alles nicht so geordnet. Wenn du sagst, du willst immer auf das nächste Amen warten, kommst du dienstags zur Gebetsstunde. Wenn du sagst, du willst ganz frei beten, ich leihe dir den Schlüssel, du kannst hier rein und betest hier. Und manchmal ist es gut, wenn man zu zweit joggen geht. Den inneren Schweinehund überwinden, nicht? Wenn einer klingelt und sagt, wir haben uns doch vorher versprochen, wir wollen zusammen was machen. Also, eigentlich bin ich viel zu müde, aber wenn du schon da bist, ich ziehe mir die Turnschuhe an. Wie wäre das, wenn die geistlichen Turnschuhe angezogen würden mit Gebet, das Erste. Das Zweite, ich möchte euch wirklich ermutigen, besucht mal die Notunterkünfte, besucht mal das Lageso in der Turmstraße 21, fahrt mal hin und guckt euch das an. Vielleicht kommt ihr mit ganz viel Ängsten hin, vielleicht auch mit einer Bewegung durch den Heiligen Geist. Und dann wird Gott irgendwie sagen, was du vielleicht zu tun oder zu lassen hast. Fahr mal zum Olympiastadion, fahr mal zur Bonnies Ranch und guck mal, was da ist. Lebt nicht nur von der Abendschau, sondern heb mal deinen Hintern hoch, so viel Zeit hast du doch. Verzichte mal auf Tatort, erleb ihn. Ich glaube, wir sind so verfettet als fromme Leute, dass wir gar kein Abenteuer mehr mit ihm erleben. Du kannst zum Franz-Neumann-Platz mitgehen. Mach mit. Martin. Alzheimer. Mach mit Martin einen Termin. Du kannst am Donnerstag hier sein. Du kannst anfangen, irgendwas zu tun. Und keiner, der hier ist, selbst du, der du jetzt 101 bald wirst, selbst du kannst noch was tun. Keiner hat irgendeine Ausrede, wenn ich die Bibel nehme. Keiner. Du kannst überlegen, ob du wachsen willst oder degenerieren. Dabei wirst du feststellen, wir sind alle nicht alle gleich. Manche Leute können ganz viel essen und werden nie dick und manche schon, wenn das Müsli vorbeigetragen wird, haben sie ein Kilo zugenommen. Vergleich dich nicht, wie viel andere machen, sondern tu du deinen Teil. Tu du deinen Teil. Du kannst vielleicht keine Stunde früh morgens um 6 beten, aber du kannst es vielleicht um 12. Du kannst vielleicht jemanden anrufen. Wenn wir hier jemanden hätten, der sagt, ich bin bereit, 10 Leute in der Woche mal anzurufen und zu fragen, ob der Kaktus schon blüht und dann am Ende dann mit ihnen zu beten. Selbst wenn du so fußkrank bist, dass nichts mehr geht, wenn du einen Rollator brauchst, selbst dann ist es für dich möglich. Telefon ist immer drin. Macht solche Kontakte. Fangt an, irgendwas zu tun, damit ihr nicht an Fettsucht und steifem Knick sterbt. In der Apostelgeschichte wurde gefragt, liebe Männer, was sollen wir denn tun? Denen ging es auch durchs Herz. Und sie treffen eine Entscheidung und sie kriegten gesagt, Glaubt an den Herrn Jesus, dreht euch wieder um, tut Buße, heißt es. Und dann lasst euch taufen, in ein neues Leben hinein mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist der Schlüssel für geistliches Wachstum. Und die Frage bleibt, wie willst du sein? Zu welcher Gemeinde wollen wir uns entwickeln? Ich merke schon, ihr guckt alle auf den Dicken. Merkt ihr, wie wir programmiert sind? Wir gucken erst auf die Defizite. Ich gucke auf denjenigen, der ganz links, von euch gesehen rechts ist, der anfängt zu pumpen und sagt, ich will anders leben. Ich will anders leben. Ich trainiere die Plauze ab. Und nochmal, mir ist es so wichtig fürs geistliche Leben. Hier haben wir eine Parallele zwischen geistlichem Leben und körperlichem Leben. Das eine wissen wir sehr, sehr genau. Frage, wie ist es mit deinem geistlichen Leben? Das entscheidet, wie dein Herz nachher ist. Das entscheidet, wie dein Herz ist. Ob du Steine aufhebst oder ob du fragst, was sollen wir denn tun, Herr Jesus? Das fängt noch an, bevor der Nacken steif wird. Der Nacken wird steif, wenn du eine falsche Ernährung hast. Und die Frage ist, schaffst du es noch, dich richtig zu ernähren? Wenn ich mich so umgucke, sieht hier keiner aus wie ein richtig krasser Heide, der nicht weiß, wovon ich rede. Und falls doch einer hier sitzen sollte, dem mache ich Mut, das Neue Testament zu nehmen und anfangen zu lesen, um zu sehen, wie Gott über dich denkt, auf dass du anfängst, deine geistlichen Muskeln anzustrengen. Es fängt damit an, dass wir Psalm 51, Vers 12 beten. Und das will ich mit euch gerne nochmal machen. Nochmal, ich möchte dir diese Verse wirklich zur Auswendigverse geben, weil ich halte sie für eine Schlüsselsache für unsere Zeit, in der wir sind. Ich brauche die Veränderung von Gott und ich brauche diesen willigen Geist, dass ich sage, da will ich rein einwilligen. Und ich würde euch gerne bitten, dass wir das zusammen am Schluss meiner Predigt beten. Dass ich sage, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Einige haben noch nicht mitgebetet, für die jetzt nochmal. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Du kannst dich entscheiden, den Kleiderschrank festzuhalten, mit Wadenkrämpfen in die Gottesdienste zu kommen oder indem du Rat annimmst. Und Magnesium ist der Mann. Du verstehst, was ich mit dem Bild meine. Ich wünsche euch und mir von ganzem Herzen, dass das bei uns in Erfüllung geht. Amen.